Domradio Menschen
Podcast. Max Wehrlein ist Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik im Umweltbundesamt und ehrenamtlicher Vorstand der Grünhelme. Von daher ist Max Wehrlein einer der Nachfolger des großen Menschenrechtsaktivisten Robert Neudeck. Soweit, so gewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber, dass es Max Wehrlein ohne Rupert Neudeck und das Notärztekomitee Kapanamur gar nicht gäbe. Seine Eltern haben sich während eines Einsatzes für die Kapanamur in Uganda kennengelernt. Als Kind von Entwicklungshelfern hat Max Wehrlein große Teile seiner Kindheit in Afrika verbracht und es geliebt. Als Abiturient in Afrika wusste er deswegen genau, wie er, wenn er nach Afrika zurückkäme, dort arbeiten wollte. Nach seinem Studium der Energie- und Umwelttechnik in Hamburg, Indien, Peru und Spanien fand er, was er als Abiturient gesucht hatte, die Grünhelme. Max Wehrlein bewarb sich 2008 und baute schon ein Jahr später die erste Schule im Kongo mit auf. Seitdem ist er den Grünhelmen, für die er sogar seine Arbeit reduziert, in Deutschland und vor Ort treu geblieben. Herzlich willkommen, Max Wehrlein, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Max Wehrlein heute zu Gast in der Sendung Menschen. Zu Beginn stellt sich der Gast immer selber vor, Max Wehrlein. Deswegen kommt jetzt der Fragebogen. Und bei Alter sage ich schon mal, wir haben heute einen jungen Gast. Alter?
35 Jahre.
Beruf?
Ich bin Diplom-Ingenieur und arbeite am Umweltbundesamt in Dessau.
Berufung im Sinne von, dazu bin ich auf die Welt gekommen.
Ui, möglichst gerecht und fröhlich arbeiten und leben.
Von meiner Mutter habe ich?
Oh, den unerschütterlichen Optimismus.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater wäre ich nicht so überlegt und strategisch an viele Entscheidungen rangegangen.
Als ich als Kleinkind in Uganda aufgehört habe zu sprechen, hat meine Mutter?
Völlig ruhig reagiert und es einfach als völlig normal angesehen, angesichts der verschiedenen Sprachmischungen, die da vor Ort herrschten, hat aber trotzdem sich nie Sorgen gemacht und einfach immer weiter mit mir über Handzeichen und das normale Mutter-Kind-Kommunizieren kommuniziert.
In Kenia bin ich gerne in die Schule gegangen, weil?
Es einfach extrem viel Sport gab. Es war eine britische Schule und wir in verschiedene Häuser aufgeteilt wurden und so ältere Schüler für jüngere Schüler sich kümmern konnten und immer als Ansprechpartner zur Verfügung standen.
Das Kind von Eltern in der Entwicklungshilfe zu sein, war für mich?
Ah, großartig. Gleichzeitig natürlich auch irgendwie ab einem gewissen Alter sehr prägend mit vielen Fragezeichen und Zweifeln und ersten politischen Gedanken.
In Bremen bin ich nicht gerne in die Schule gegangen, weil?
Die Umstellung einfach ein ganz anderes Schulsystem war und ich dann in der zweiten Schule ein bisschen den Anschluss verloren habe, weil ich auf ein bilinguales Gymnasium gewechselt bin, was nicht mehr, wo keine Freunde mehr von mir waren aus der alten Klasse.
Ein Legastheniker kann Spanisch, Englisch, Swahili, Deutsch, Französisch lernen, wenn?
Wenn er sich ausschließlich auf sein Gehör verlässt.
Als Abiturient in Burkina Faso wollte ich?
Als Abiturient in Burkina Faso wollte ich unbedingt irgendwas in Richtung Umweltschutz, Energietechnik studieren und wenn ich zurück nach Afrika komme, gerne etwas tun, hinter dem ich auch 100% stehen kann.
Wenn man den Führerschein in Burkina Faso gemacht hat, kann man?
In chaotischen Verhältnissen Auto fahren.
Mathieu war für mich?
Oh, Mathieu war für mich ein sehr wichtiger Mensch, weil er mir Afrika auf eine andere Art und Weise näher gebracht hat.
Umwelt- und Energietechnik wollte ich studieren, um?
Um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, genau.
In Indien habe ich im Studium gelernt?
In Indien habe ich im Studium gelernt, Indien oder die Inder an sich zu schätzen und zu lernen und dass wir Europäer häufig sehr viel größer sind und beim Basketball einfach besser sind.
Mit dem Motorrad in Nordindien habe ich?
Eine Reise gemacht, um mich auszuleben und meiner Mutter, glaube ich, ziemlich viele Schweißperlen auf die Stirn gezaubert.
Auf jeden Fall. In Peru wollte ich?
In Peru wollte ich meiner damaligen Liebe nachreisen und habe ein Fachpraktikum gemacht und dann Spanisch gelernt.
In Spanien konnte ich?
In Spanien habe ich Diplomarbeit gemacht und wollte oder hatte überlegt zu promovieren. Bin dann aber auf die Idee gekommen, mich bei den Grünhelmen zu bewerben.
Nach Ruanda mit den Grünhelmen wollte ich um?
Ursprünglich um im Nelson Mandela Educational Center Solarenergie zu unterrichten. Das hat sich dann aber geändert.
Die Neudex zu treffen war wie?
Freunde zu treffen, tatsächlich. Wir saßen auf dem Balkon und haben uns über alles unterhalten, außer die Grünhelme.
Im Geist der Grünhelme zu arbeiten heißt vor allem?
Mit den Menschen auf Augenhöhe leben und arbeiten.
Ohne Rupert Neudeck?
Fehlt extrem viel in allen Bereichen, vor allen Dingen ein Freund.
Wenn ich Bundeskanzler wäre?
Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich noch mehr Europa und noch mehr versuchen, eine gerechte Wirtschaftspolitik gegenüber den Ländern des globalen Südens einzuleiten.
Wenn ich der amerikanische Präsident wäre?
Würde ich den Klimapakt von Paris beibehalten.
Wenn ich in Europa zu sagen hätte?
Würde ich versuchen, Europa so umzustrukturieren, dass das Volk sich nicht so abgehängt fühlt und näher an den Entscheidungen dran ist.
Wenn ich wüsste, das hier heute ist mein letzter Tag und er hat schon begonnen, dann?
Würde ich dieses Interview fertig machen und dann meine Eltern, Schwester, Freunde, Freundin besuchen.
Ganz viel Stoff für diese 2 Stunden. Herzlich willkommen, Max Werlein.
Domradio. Menschen.
Irak, Nepal, Senegal, Syrien. Das sind die aktuellen Projekteinsatzorte der Grünhelme. Heute zu Gast in der Sendung Menschen ist Max Werlein. Er ist Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik und einer der Vorstände der Grünhelme. Max Werlein, wenn ich auf die Weltkarte gucke, wenn ich diese Webseite aufrufe, dann kann man sehen, welche Projekte gerade aktiv sind. Und dann sehe ich eben Irak und Nepal, Senegal und Syrien und frage mich, wo ist denn da die Gemeinsamkeit?
Oh, die Gemeinsamkeit, also es sind erstmal unterschiedliche Projekte und die Gemeinsamkeit beispielsweise zwischen Irak und Senegal besteht darin, dass es eigentlich Projekte sind, wo wir versuchen, die Situation vor Ort dauerhaft zu verbessern, nachdem ein Konflikt beendet war. Ne, also oder im Senegal ist es einfach generell Armut. Im Irak arbeiten wir im Moment im Gebiet der Jesiden, die damals vertrieben wurden vom IS. Und seitdem das Gebiet gefreit ist, versuchen wir, Schulen wieder aufzubauen, um eben die Leute Anreize, aber auch eben die Möglichkeit geben, ihre Kinder wieder in die Schule zu schicken, aber auch eben aus den Flüchtlingslagern zurückzukommen und damit eine Perspektive auf ein Leben wieder zu haben. Im Senegal arbeiten wir eben auch in einem Ausbildungskontext, wo wir eine Kfz-Werkstatt aufbauen, das eine Lehrwerkstatt werden soll, in Zusammenarbeit mit den Spiritanern, eben um auch da eine Perspektive zu eröffnen. Unterscheidet sich ein bisschen von dem Projekt in Nepal, wo wir nach dem Erdbeben einfach Wiederaufbau betrieben haben und mit den Dorfbewohnern zusammen einfach Dörfer wieder aufgebaut haben oder eine Wasserversorgung errichten, was eher so eine Katastrophen-Response-Projekt ist. Ne? Also nicht so sehr, also wir versuchen natürlich die Situation dauerhaft zu verbessern, aber unterscheidet sich halt in der Charakter des Projektes.
Also die Not ist nicht durch Krieg entstanden, sondern durch eine Naturkatastrophe.
Nee, das Projekt hat eher den Fokus, es geht darum, eine Situation, die für die Leute, also erste Nothilfe zu machen, also Häuser wieder aufzubauen, damit die Menschen leben können, während Irak und Senegal so eine Perspektive haben, dass wir eigentlich versuchen, die Situation dauerhaft zu verbessern. Mhm. Also im Senegal gibt es jetzt keinen ganz aktuellen Anlass, bis auf Armut, aber wir versuchen, die Situation stetig zu verbessern. Also eigentlich viel eher noch das Flüchtlingsursachen bekämpfen Gedanken. Und in Syrien ist es, da haben wir im Moment eine mobile Zahnarztklinik, die wir in Deutschland umgebaut haben. Das ist ein alter Campingwagen, den wir in eine Zahnarztpraxis umgewandelt haben und der durch die verschiedenen Flüchtlingslager fährt und Leute behandelt.
Ich habe da auch deswegen nachgefragt, was die aktuellen Projekte sind, weil daran ja deutlich wird, was die Grünhelme eigentlich sind, nämlich was?
Die Grünhelme sind eine Bauorganisation, die gegründet wurde als Zeichen der Versöhnung zwischen Muslimen und Christen nach dem Anschlag vom 11. September von Rupert Neudeck und Ayman Maciek. Ayman Maciek ist der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Und eben um ein Zeichen gegen den steigenden Misstrauen gegenüber Muslimen haben diese beiden zusammen diese Organisation gegründet. Und nach dem Motto, Muslime und Christen bauen gemeinsam die Welt wieder auf. Genau. Und Die Prinzipien haben wir, also Rupert hat ja schon immer irgendwie gelebt, dass man, wenn man vor Ort etwas verändern will, muss man eben vor Ort arbeiten und leben, um eben den größtmöglichen Kontakt aber eben mit den Leuten zu haben und auf Augenhöhe mit denen zu leben. Also sich der Situation in einem gewissen Grad auch aussetzen. Ja, und das versuchen wir nach wie vor, nach dem Vorbild, wir sind alles Jünger von Rupert sozusagen, fortzuführen.
Jünger, das klingt, als sei ein Gurt. Also wenn Sie Rupert sagen, meinen Sie Rupert Neudeck? Das muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen. Das ist ein bisschen eine Generationenfrage, bei wem bei Rupert Neudeck oder bei Rupert alleine es klingelt und bei wem das nicht so ist. Der hat damals zusammen mit seiner Frau Christel das Notärztekomitee Kap an der Mur erst gegründet und sich dann viele Jahre später zurückgezogen, weil er den Ruhestand versuchen wollte. Das hat ja nicht so ganz geklappt und ich erzähle es deswegen, weil als Rupert Neudeck die Grünhelme gründete, kannte ihn in Deutschland noch fast jedes Kind. Und wenn ich in das Kuratorium schaue, dann gibt es da berühmte Namen von Gerhard Baum bis Navid Kermani. Und das Ganze unterstreicht nochmal, was für ein Schwergewicht in der öffentlichen Aufmerksamkeitsbörse Rupert Neudeck war. Jetzt ist er 2016 plötzlich gestorben. Im Fragebogen habe ich schon nach diesem großen Verlust gefragt. Sie haben gesagt, es war ein Freund. Ich hoffe, es geht trotzdem darüber zu sprechen, weil das ist natürlich auch immer ein persönlicher Verlust.
Natürlich. Also es ist auf jeden Fall ein persönlicher Verlust. Also auch vor allen Dingen für die Familie und die Leute, die sehr lange mit Rupert gearbeitet haben. Und Rupert hat, also die eigentliche Arbeit hat Rupert ja schon in den letzten 3 Jahren nicht mehr alleine gestemmt. Ich meine, er war immer als Berater, stand er uns zur Seite und hat immer auch wieder mit Ideen und mit Kritik die Arbeit der Grünhelme begleitet. Aber wir haben halt eben ein Team, die aus 8 Leuten, die sehr aktiv sind und die alle mit Rupert schon mal zusammengearbeitet haben und diesen Gedanken eben mit haben, sehr viel Erfahrung haben. Uns fehlt Rupert natürlich irgendwie als Freund und immer wieder als Ansprechpartner eben auch für Kontakte. Lieber Herr Neudeck, hast du da mal eine Idee, wo wir da anfragen können? Wir würden gerne da und da arbeiten. Ich bin noch 2 Mal mit ihm zusammen gereist, das letzte Mal 2016, 2 Monate vor seinem Tod nach Palästina, was für ihn immer ein großes Anliegen war. Ja, er fehlt uns natürlich an allen Ecken und Enden, aber besonders eben in seiner Art und Weise, wie er den Menschen auch von seiner Arbeit überzeugen konnte. Also wenn Rupert in eine Radiosendung gegangen ist, dann gab es danach Spenden für die Grünhelme, weil die Grünhelme eine rein spendenfinanzierte Organisation sind, um eben die Unabhängigkeit zu wahren. Wir wollen gerne selber entscheiden, was wir machen können und wollen diese Freiheit auch wahren. Und da fehlt er uns natürlich besonders. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde es eigentlich auch normal, weil Rupert eben sich dieses Vertrauen erarbeitet hat und es ist auch gut, dass sozusagen erstmal wir dieses Vertrauen auch erstmal erarbeiten müssen, um eben da zu überzeugen mit der Arbeit, die wir machen, damit wir da wieder Spenden sammeln können. Aber da fehlt er uns besonders, also da merkt man es einfach.
Wie ist es denn nach dem ersten Jahr?
Die Arbeit geht weiter. Wir sind weiterhin optimistisch und also wir arbeiten in vielen, vielen Projekten, starten jetzt auch neue Projekte wie Libanon, überlegen, ob wir im Kongo starten. Da sind wir schon seit längerer Zeit wieder dran. Das heißt, es läuft fast weiter wie immer und wir treffen uns auch regelmäßig bei Christel im Wohnzimmer, also auch wie früher. Aber klar, Rupert fehlt und Rupert ist ja auch jemand, der immer sehr stark auch politische Botschaften in die Öffentlichkeit gesetzt hat und da sind wir einfach noch sehr unbekannt als Nachfolger sozusagen.
Aber die Arbeit geht weiter und davon erzählen wir heute. Die Arbeit geht unter anderem, Sie sind ein Team, aber unter anderem mit Ihnen weiter, mit Max Werlein, der den überwiegenden Teil seiner Kindheit in Afrika verbracht hat. Wie das ist, als 1,5-jähriger Steppke in den OP zu laufen und nur mal zu gucken, ob Mama noch da ist, das erzählen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio. Unser Gast heute ist Max Werlein, Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik und einer der Vorstände der Grünhelme. Max Werlein, Ihre Eltern haben sich in Uganda bei einem Projekt der Kap an der Mur, der Notärzte Kap an der Mur, das ist das, wenn ich sage die Kap an der Mur, dann hören viele Menschen oder sehen viele Menschen die Bilder von dem Boot Kap an der Mur, die viele Menschen über 11.000 gerettet haben im südchinesischen Meer. Aber das war mehr. Es gab eben auch Einsätze der Kapanamur, unter anderem in Uganda. Und da waren ihre Eltern und haben sich kennengelernt. Man kann also sagen, ohne die Kapanamur wären sie Max vielleicht nicht auf die Welt gekommen.
Das kann man sicherlich sagen.
Ihre Eltern haben sie, glaube ich, in Deutschland auf die Welt kommen lassen, sind dann aber mit ihnen als ganz kleines Kind wieder zurück nach Uganda. Und ihre Mutter ist Chirurgin und die muss die Ruhe weggehabt haben, denn die hat so einen anderthalbjährigen Stöpsel da einfach rumlaufen lassen. Und ab und zu wollte der kleine Max mal gucken, ob die Mama noch da ist. Dann sind sie in den OP gestiefelt.
Ja, also ich weiß es natürlich auch nur aus Erzählungen, aber meine Mutter, also ich wusste auf jeden Fall immer, wo meine Mutter ist und bin dann mal hin und dann habe ich meine Mutter gesehen, ob durch ein Fenster oder ob ich die Tür aufgemacht habe, das direkt zum OP-Saal oder in den Vorsaal, das weiß ich natürlich alles nicht. Aber anscheinend hat mich das beruhigt und dann bin ich wieder spielen gegangen.
Sehr schön. Ihre Mutter muss sowieso die Ruhe weggehabt haben, weil das haben wir im Fragebogen, habe ich schon mal kurz danach gefragt. Sie sind als ein schon sprechendes oder zu sprechen beginnendes Kleinkind nach Uganda mitgeflogen, haben aber in Uganda dann gesagt, nee, das mit dem Sprechen höre ich jetzt mal auf, weil da so viele Sprachen waren. Und wenn ich an so viele akademische Mütter denke, die so argwöhnig die Zeitfenster der Entwicklung ihrer Kinder beobachten, dann finde ich Respekt, dass ihre Mutter das einfach mal so hingenommen hat.
Ja, also da kann ich auch nur sagen, auch Respekt. Mutter, falls du zuhörst. Ich glaube, meine Mutter ist einfach generell schon sehr pragmatisch gewesen und ist auch Kinderchirurgin. Von daher hat sie wahrscheinlich auch einfach ein gewisses Wissen, was sie da mitgebracht hat. Mhm. Und sie hat ja gesehen, dass ich, oder ich gehe davon aus, dass sie halt auch gesehen hat, dass ich mich normal entwickle. Mhm. Aber das beschreibt meine Mutter eigentlich recht gut, dass sie da einfach dann sagt, na dann ist das eben so.
Ihre Schulkarriere ging dann später in Kenia weiter und Sie sagen, für mich ist alles, was mit Afrika zu tun hat, total vertraut.
Genau. Also an Uganda selber erinnere ich mich natürlich überhaupt gar nicht mehr, aber Kenia ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben, weil nachdem meine Eltern für Kapanamur gearbeitet hatten und dann im Rahmen der staatlichen Entwicklungshilfe nach Kenia gegangen sind, bin ich auf eine britische Schule gekommen in Mombasa in Kenia und bin da in ein System gekommen, wo Sport im Vordergrund stand und ich war ein Kind, was sehr aktiv war. Also sehr viel Bewegung brauchte. Und das britische Schulsystem hat tatsächlich für mich große Vorteile. Beispielsweise Uniform ist eine Sache, die ich damals natürlich gehasst habe wie die Pest, aber die im Nachhinein einfach den Fokus auf etwas anderes legt und nicht eben auf Klamotten oder andere Sachen. Und vor allen Dingen, dieses Aufteilen von allen Schülern in vier Häuser, die dann gegeneinander Sportwettbewerbe machen, über alle Klassen hinweg, beispielsweise Schwimmstaffeln, wo aus jedem Jahrgang einer schwimmen musste. Und das war einfach total toll, weil dadurch gab es so ein mehrstufiges Interagieren. Und das habe ich als sehr, sehr positiv in Erinnerung behalten.
Ja, und die Häuser hatten auch, es war ja eine britische Schule, auch noch trugen große Namen. Also man trug diese sportlichen Wettkämpfe im Geist von einem großen Namen aus. Sie
Richtig.
Haben einen indischen Premierminister, glaube ich,
erwischt. Genau, ich war in dem Haus Nehru, das hatte die Farbe grün. Und dann haben wir halt eben gegen das Haus Churchill und Kennedy und Kenyatta. Kenyatta war der Gründervater sozusagen des modernen Kenia. Der erste Präsident nach der Unabhängigkeit und Gelb, Blau, Rot und Grün waren die Farben und das ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben.
Wenn Sie jetzt sagen, dass das Grün so in Erinnerung geblieben ist und ich Sie anschaue, Sie haben ein T-Shirt von den Green Helmets, von den grünen Helmen an, das ist so grün, dass es grüner kaum geht. Also Sie sind der Farbe treu geblieben.
Ich bin der Farbe treu geblieben, das kann man sagen. Ich bin auch Fan von Werder Bremen, die sind auch grün.
Heide das, wenn die das damals gewusst hätten, was sie machen, indem sie in das Haus Nero schicken, was wäre passiert, wenn sie ins gelbe Haus gegangen wären? Das will ich jetzt nicht wissen, ob sie Christian Lindner unterstützen würden.
Ja.
Möglicherweise, das wollen wir nicht vertiefen. Ihre Schulkarriere ging nach Kenia in Bremen und Burkina Faso weiter und das erzählen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Max Werlein, Ihre Kindheit in Afrika wurde mit 9 Jahren unterbrochen. Von 5 bis 9 waren Sie also Kindergarten, Grundschulkind in Kenia. Dann kamen Sie nach Bremen und Ja, Sie haben gesagt, Afrika ist mir so vertraut. Bremen und die Schulzeit in Bremen war schwierig. Sie haben schon ein bisschen darüber gesprochen. In der weiterführenden Schule war es irgendwie schwer, Freunde zu kriegen. Wie war das denn, wenn Afrika und die Wärme und die Farben und die Gerüche so vertraut sind für das Kind Max, dann nach Bremen zu kommen in einen deutschen Winter und alles, was dazugehört?
Also ganz ursprünglich, als unsere Eltern mit uns darüber geredet haben, ob wir nicht aus Kenia zurückkommen wollen nach Deutschland, waren wir begeistert. Also beide Kinder, weil wir einfach auch eine große Familie in Deutschland haben, die immer, mit denen wir immer einen ganz, ganz engen Kontakt hatten, wo wir immer liebevollst aufgenommen wurden. Da waren wir begeistert, aber sehr schnell ist es einfach ein anderer Kontext. Also wie gesagt, Winter, dann bin ich in die Schule gekommen, in die Grundschule, also in vierte Klasse in Deutschland, und dann gab es die Orientierungsstufe, das war auch noch alles in Ordnung, weil ich ein sehr verspieltes Kind war. Ich bin viel geschwommen, aus Kenia noch, mitgebracht sozusagen, und bin dann im Schwimmverein gewesen. Und ja, mit dem Wechsel aufs Gymnasium bin ich auf eine andere Schule gekommen, weil meine Eltern vielleicht auch gemerkt haben, dass mein Englisch, was ich ja fließend sprach vorher, so ein bisschen verloren geht. Und dann bin ich auf ein bilinguales Gymnasium gekommen. Und das war eigentlich auch eine sehr gute Schule wahrscheinlich. Nur, da war einfach ein Klassenverband, wo ich Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden. Und ich weiter weg gewohnt habe. War einfach keine so tolle Zeit. Aber dann sind wir zwei Jahre später nach Burkina Faso gegangen, wieder im Kontext von Entwicklungshilfe. Dann bin ich in Ouagadougou auf eine französische Schule gekommen.
Das Lycée Saint-Exupéry, da sprechen wir gleich drüber. Für manche Kinder ist das eine Zumutung, wenn die Eltern so viel umziehen. Schon wenn sie in Deutschland viel umziehen, ist das für manche Kinder ganz schwierig. Oder manchmal als Kind leicht, aber als Jugendlicher schwierig zum Beispiel. Ihre Eltern haben das ja nun richtig viel und richtig die Welten gewechselt. Wie war das denn für Sie?
Also ich muss sagen, ich fand es immer großartig. Also natürlich habe ich irgendwie viele Freunde dann auch wieder, die sind in Vergessenheit geraten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an meinen besten Freund in Kenia, Kusai, ein Inder, aber gleichzeitig habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Und das beträgt sich natürlich. Ne? Gleichzeitig war es für mich immer irgendwie, ich habe da von meiner Mutter vielleicht ein bisschen den Optimismus geerbt, dass ich da einfach pragmatisch und mich darauf freuend irgendwie rangegangen bin. Und von daher war das für mich immer spannend.
Burkina Faso hieß Französisch lernen. Sie haben das sehr schnell hinbekommen. Ich habe im Fragebogen schon mal danach gefragt. Sie sprechen ja ganz viele Sprachen. Sie sprechen Deutsch, Englisch, ich glaube Kiswahili?
Nee, Kiswahili spreche ich aktuell nicht. Also ich brocken, was man für die Baustelle braucht. Okay. Aber ich habe mal Kiswahili gesprochen als kleines Kind.
Okay, auf jeden Fall aber noch Französisch,
ja.
Und noch Spanisch.
Genau.
Nun gibt es sprachbegabte Kinder und weniger sprachbegabte Kinder. Wenn ein Kind ein Legasthenie-Problem hat, ist es in der Regel sehr schwer, überhaupt eine zweite Sprache zu lernen. Sie haben aber nun ganz viele Sprachen gelernt und Sie haben gesagt im Fragebogen, weil ich mich auf mein Gehör verlassen habe.
Ja, also ich glaube nicht, dass es, oder ich würde in Frage stellen, ob es schwieriger ist für ein legasthenisches Kind, Sprachen zu lernen.
Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, aber de facto ist es so, dass sie in Englisch ganz große Schwierigkeiten haben.
Kann gut sein. Also ich kann auch nach wie vor in keiner Sprache richtig rechtschreiben oder richtig gut rechtschreiben. Mhm. Allerdings spreche ich die Sprache. Und ich glaube, was mir da zugute kommt, ist die Erfahrung, dass ich, erstens bin ich nicht schüchtern, sondern ich habe eine gewisse Offenheit und gehe auf Menschen zu. Und viele Menschen gehen auch auf mich zu. Also es ist, und dadurch spreche ich einfach. Und ich bin absolut kein Perfektionist. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich sprachbegabt bin. Aber es ist mir nicht so wichtig, dass ich am Anfang alles perfekt sage. Mhm. Und dadurch sage ich sehr viel. Und dadurch lerne ich dann sehr schnell diese Sprachen. Aber es ist alles rein gehörbasiert. Also ich höre, ob etwas falsch ist. Aber grammatikalisch erklären, ob es falsch ist, kann ich nicht.
Aber ich finde das interessant für alle, die mit diesem Umstand konfrontiert sind, ob Lehrer, Eltern, Kinder, keine Ahnung. Ich weiß, dass oft mit Hörbüchern gearbeitet wird bei Legasthenie-Kindern und vielleicht ist Ihre Erfahrung ja eine, vielleicht schreiben Sie mal einen Aufsatz für eine Legasthenie-Zeitung, vielleicht ist das ja zum Fremdsprachenlernen einfach ein schöner Hinweis.
Das ist ein sehr schöner Hinweis, wobei schreiben dann wieder, ne?
Okay, das übernehme ich, Sie diktieren mir.
Sehr gut, machen wir so, abgemacht.
Sie haben Abitur in Burkina Faso gemacht und hatten einen Freund in Burkina Faso, Mathieu hieß der, und mit dem zusammen haben Sie viel nachgedacht, sind viel unterwegs gewesen und haben viel in die Sterne geguckt und haben sehr genaue Vorstellungen entwickelt, was Sie von Ihrem Leben wollten. Was haben Sie, also was war das, was Sie da entwickelt haben?
Naja, Burkina Faso ist ein Land, das nach wie vor geprägt ist durch Thomas Sankara. Das war ein großer Revolutionsführer, in Anführungsstrichen, der damals, ich glaube 1983, nee, ja, egal, 1983, glaube ich, an die Macht gekommen ist, durch einen Putsch, also auch wieder fragwürdig, aber der das Thema Korruptionsbekämpfung, Gleichstellung von Mann und Frau, solche Themen explizit vorangebracht hat in Burkina Faso und auch versucht hat, eine Ernährungsunabhängigkeit in Burkina hinzubekommen. Hat auch sehr viele Fehler gemacht in der späteren Zeit, aber das war ein Thema, was wir sehr intensiv halt eben auch mit Freunden aus Burkina, der normalen Bevölkerung im Maquis abends, nach dem Sport, beim Bier, mit denen besprochen haben. Und das hat sehr viel zum Nachdenken angeregt. Und ja, da kam dann eben auf, was kann man eigentlich tun, um tatsächlich Afrika in einer selbstbestimmten, aber vor allen Dingen halt auch tatsächlich ehrlich gemeinten Art und Weise zu unterstützen. Mhm. Und ja, diese Fragen habe ich sehr viel mit Mathieu gewälzt. Allerdings muss ich auch sagen, sehr viel mit meinem Vorbild, meinem Vater dann viel diskutiert und meiner Mutter. Und ja, da haben wir dann irgendwann, wie man das im jugendlichen Leichtsinn so macht, beschlossen, wenn wir nach Burkina Faso zurückkommen, dann um was Gutes zu tun und was richtig ehrlich gemeint Gutes zu tun.
Ja, und was wäre das damals gewesen, dieses richtig Gute?
Das war ziemlich undefiniert, weil so konkret, also die Optionen, wie man es denn tatsächlich machen könnte, ist, das ging hin von Unterstützung eines wohlwollenden Präsidenten, der tatsächlich was machen will in gewissen Bereichen oder im Rahmen der Entwicklungshilfe, aber dann tatsächlich ohne ein großes Eigeninteresse, sondern eher im Sinne des Landes. Und ja, dann ja, haben wir sehr viel diskutiert und sind sehr viel in Kontakt gewesen und haben uns da so unsere Ideen gemacht. Und ja, die Grünhelme sind tatsächlich das, wo ich dann hängen geblieben bin, weil es das dem am ehesten entspricht, was wir damals besprochen haben.
Dazwischen gibt es aber noch ein paar Stationen, nämlich Hamburg, Indien, Peru und Spanien. Und wenn Sie sich fragen, was die gemeinsam haben, dann, dass sie Studienorte von Max Wehrlein waren. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen kurzen Text, den Max Wehrlein für uns ausgesucht hat.
Ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Ich habe ihn gesehen, gerochen und berührt. Ich weiß, dass es den Teufel gibt und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt.
Ein Text von, ein Zitat von?
Romeo Dallaire.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist heute Max Wehrlein, unter anderem Vorstand der Grünhelme e.V. Max Wehrlein, Sie haben uns Dallaire mitgebracht und der sagt, ich weiß, dass es einen Gott gibt, weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Wer ist Dallaire und warum haben Sie dieses Zitat mitgebracht?
Ja, das ist eine schöne Geschichte oder eine sehr traurige Geschichte, weil als ich das erste Mal für die Grünhelme draußen war, bin ich in Kongo gegangen. Und in den Kongo ist man damals eingereist oder sind wir damals eingereist über Ruanda. Und Ruanda hat ja diesen fürchterlichen Genozid 1994 erlebt. Und Romeo Dallaire war der General der UN-Mission vor Ort. Und der hat ein Buch geschrieben und das heißt Shake Hands with the Devil, weil er es irgendwann geschafft hat, den Interahamwe, das waren abgesehen vom Militär, die lauter Leute ermordet haben, gab es diese Milizen, die Interahamwe, die sich organisiert hatten und halt in den Dörfern, durch die Dörfer durchgelaufen und alle ermordet haben. Und er hat es geschafft, über Verbindungen dann irgendwann die Interahamwe-Führer zu treffen und hat dann daraufhin diesen Spruch in seinem Buch geschrieben, dass er weiß, dass es einen Gott gibt, weil er dem Teufel die Hand geschüttelt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin selber überhaupt gar nicht gläubig. Und was mich an diesem, also das Buch hat mich extrem bewegt. Also ich habe das abends gelesen, nach der Arbeit im Projekt und bin immer nur so seitenweise vorwärts gekommen. Weil das Projekt auch anstrengend ist, natürlich, weil ich auch möglicherweise kein besonders schneller Leser bin. Aber diese absolute Verzweiflung und der einzige Haken, den er sozusagen hatte, war zu sagen, gut, okay, es gibt den Teufel, dann muss es auch einen Gott geben, weil es irgendwie ein Gleichgewicht gibt. Und das ist schon faszinierend und das macht mich überhaupt nicht zum gläubigen Menschen. Gar nicht. Aber
Sie haben es trotzdem mitgebracht.
Ich habe es trotzdem mitgebracht, weil mich dieses Buch sehr bewegt hat und ja, dieses Versagen der Menschheit gegenüber diesem Konflikt aus teilweise Unfähigkeit in der Organisation, teilweise nicht wahrhaben wollen, dass da eigentlich ein Einschreiten absolut notwendig ist und dem auch persönlichen Schicksal, den es dann generiert mit Romeo Dallaire, der danach Alkoholiker war, lange gebraucht hat, um das Leben zurückzufinden. Diese Institution UN, die ja eigentlich the beauty itself ist, alle Menschen zusammen, wir wollen Krieg verhindern, ist nicht in der Lage oder wird nicht in die Lage versetzt, eben diesen Genozid, anders kann man ihn nicht nennen, zu verhindern.
Ich habe das Buch auch gelesen, wenn man das liest, dann ist es einfach ein einziger Hilferuf und man kann Seite um Seite um Seite nicht verstehen, warum die so alleine, warum sie erst dahin geschickt werden und dann alleine gelassen werden. Aber ganz ehrlich, Ruanda ist ja nicht nur ein Versagen der UN. Also es ist ja einfach ein Komplettausfall der Menschen, weil das, was die Menschen da miteinander angestellt haben, das ist so abgründig. Also irgendwie, wenn ich auf diese Geschichte gucke, dann denke ich ja, egal wo man hinguckt, wenn man mit Dallaire spricht, ist der Teufel da.
Ja, also es ist natürlich einerseits dieser Konflikt zwischen den Menschen, zwischen den zwei ethnischen Gruppen, Hutu und Tutsi, die es heutzutage Gott sei Dank so in Ruanda offiziell nicht mehr gibt, aber der sich halt über Jahre lang angezeichnet hat, was halt so schwer zu verstehen ist, dass keiner der Länder, die vor Ort Repräsentanten hatten und Zeitungsartikel gelesen haben, und in den Zeitungsartikeln gab es die 10 Gebote der Hutu gegenüber den Tutsi generell. Da kann kein Mensch verstehen, dass das nicht offensichtlich in irgendeinen Konflikt reingelaufen ist. Und wir machen diesen Fehler immer wieder, vielleicht nicht in dem gleichen Maß, aber...
Es wird immer wieder, also alles wird analysiert und zum Beispiel kann man ganz genau die Radioansprachen in den letzten 3 Jahren vorher, vor dem Genozid in Ruanda, angucken, wie sich die Sprache verändert hat, wann zum ersten Mal Kakerlaken aufkamen, wann der Hass offiziell erlaubt wurde und immer ist die Sprache der Vorläufer. Man weiß das alles. Wir sehen heute, wo Hass in der Sprache wieder sprachfähig wird. Alle schreien, aber das gab es auch schon mal und nichts passiert. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen frustrierend, oder?
Extrem frustrierend. Extrem frustrierend und ja, ich glaube tatsächlich oder ich glaube immer noch, dass die UN eine super Organisation, eine super Institution ist, allerdings leider nicht mit den richtigen Mitteln ausgestattet und nicht richtig strukturiert, um tatsächlich Konflikte zu verhindern. Oder macht sie natürlich häufig, aber nicht in dem Maße, wie es sein muss.
Was Hamburg, Indien, Peru und Spanien gemeinsam haben, habe ich am Ende der ersten Stunde schon verraten, denn das alles waren Studienorte von Max Werlein. Max Werlein heute unser Gast in der Sendung Menschen und ich vergesse immer den offiziellen Titel. Sie sind Diplom-Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik. So. Dieses Energie- und Umwelttechnik haben Sie eben an all diesen Orten studiert und bevor wir über diese Orte sprechen. Warum, haben Sie im Fragebogen schon gesagt, denn Sie saßen in Burkina Faso, gucken in den Sternenhimmel, wollten was Gescheites mit Ihrem Leben anfangen und das war etwas gegen den Klimawandel zu tun.
Genau, also die Auswirkungen vom Klimawandel sind einfach relativ offensichtlich. In Burkina Faso ist sehr trocken, gibt wenig Wasser, die Stromversorgung hängt am Wasser und relativ häufig gab es einfach keinen Strom. Und dadurch hat man solche Themen hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen. Thomas Sankara hat angefangen, Ex-Präsident inzwischen von Burkina Faso, hatte zum ersten Mal irgendwie angefangen, Desertifizierungsprojekte innerhalb von Burkina Faso zu machen.
Was für welche Prozesse?
Also einfach Antidesertifizierungsprozesse, also ein Anbau, also dieser grüne Gürtel, um der Wüste oder der zunehmenden Desertifizierung entgegenzuwirken, ging ursprünglich mal auf eine Initiative von...
Desertifizierung, also genau. Was gegen die Wüste zu tun. Genau. Jetzt verstehe ich es.
So, Entschuldigung, da war ich zu schnell.
Alles gut, alles gut.
Also dieses Thema Umwelt bzw. Energieversorgung, Klima hat mich dann einfach sehr beschäftigt. Ich habe auch eher einen naturwissenschaftlichen Hang. Und dann wollte ich unbedingt irgendwas mit Umwelt, Umwelt studieren und... Ja, so
und
bin ich dazu gekommen.
Das in Deutschland, in Hamburg, weil Sie gedacht haben, das ist das führende Land, hier kann ich das am besten?
Oder? Also ich wusste natürlich, dass Deutschland oder die ganze Umweltfrage, Umweltsensibilität in Deutschland auf jeden Fall sehr stark ist und in Frankreich nicht so stark ist, habe aber dann trotzdem in Frankreich angefangen zu studieren, weil die Franzosen ein besonderes System haben, wo man sich bewirbt auf Ingenieurschulen und je nachdem, wie gut man sein Abitur gemacht hat, wird man halt irgendwo genommen. Und bei einer von denen wurde ich genommen und wollte es einfach ausprobieren. Und habe das aber dann nach 4 Monaten abgebrochen Weil ich gesagt, also weil einfach klar war, es gibt Umwelttechnik nicht in dem Sinne da, oder Energietechnik. Ich wollte schon etwas machen, was ich gerne machen möchte und wo ich auch irgendwie einen Sinn hintersehe. Ich hätte das im Nachhinein natürlich auch erstmal fertig machen können, aber damals habe ich gesagt, nee, ich will dann in Deutschland studieren und habe eben diesen Studiengang gefunden in Hamburg.
Das Auslandsjahr in diesem Studiengang haben Sie in Indien gemacht. Was haben Sie in Indien gelernt?
Oh, in Indien habe ich extrem viel auch fürs Studium gelernt tatsächlich, weil die Inder... Genau, also eine extrem theoretische Ausbildung haben. Die haben teilweise Rechenwege, also Integrallösungen, so schnell gemacht wie ich im Taschenrechner per Hand, weil die einfach extrem fit sind, was das rein Technische angeht. Aber es war trotzdem eine total schöne Zeit, weil ein sehr starkes Campus geprägtes Leben, was wir in Deutschland nicht so haben. Und da hat man auch wieder sehr schnell so möglicherweise den britischen Einfluss gesehen, weil es sehr, sehr viele Sportevents zwischen Häusern gab oder zwischen verschiedenen Hosteln. Und natürlich irgendwie in Kontakt mit Indern gekommen ist, die auch studiert haben. Das heißt, man hatte sozusagen eine Begegnung mit Menschen, die sich in der gleichen Phase sind. Das war sehr spannend, auch irgendwie zu sehen, wie da bei den Auswahlsystemen funktioniert, wie die Unberührbaren irgendwelche Quota bekommen, um eben an die Universitäten reinzukommen. Also dieses ganze Komplex, was teilweise auch sehr kritisch diskutiert wurde, war einfach sehr spannend.
Also Asien und nochmal ein ganz neuer Blick auf die, also eine neue Perspektive aus Asien auf die Welt und in die asiatische oder indische in diesem Fall Gesellschaft. Die Diplomarbeit haben Sie in Spanien durchgeführt, weil in Spanien etwas ausprobiert wurde, was Sie in Hamburg gelernt haben. Was war das Thema Ihrer Diplomarbeit?
Oh, das Thema meiner Diplomarbeit war, es ging um eine Modellierung von einem von einer Absorptionskältemaschine. Eine Kältemaschine, die mit Wärme angetrieben wird, also wo im Prinzip der elektrische Kompressor ersetzt wird durch einen thermischen Kompressor und wo man im Prinzip dann über Solarenergie warm Wasser erzeugen kann. Das warme Wasser betreibt dann diese Kältemaschine. Das heißt Energieeffizienz im Sinne von, ich setze keinen Strom ein, sondern warm Wasser, was sehr einfach vor Ort zu produzieren ist. Und das habe ich an diesem Institut gemacht und habe da vor allen Dingen modelliert, also programmiert.
Warum Spanien?
Ich hatte mir überlegt, ich hätte gerne oder würde gerne etwas machen, was mit Solarenergie zu tun hat im Rahmen meiner Diplomarbeit. Das gab es in Hamburg zu dem Zeitpunkt so nicht. Und dann bin ich zu einem Professor gegangen und hatte zwei Angebote. Ich hatte die in Spanien einfach angeschrieben und gefragt, ob ich eine Diplomarbeit machen kann. Und die hatten positiv geantwortet. Und gleichzeitig ein Angebot vom DLR. Das ist das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt, oder die Deutsche, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, glaube ich, die halt die großen solarthermischen Konzentratoranlagen bauen. Und habe ich mich halt dafür entschieden, weil der Professor meinte, das sei vielleicht auch spannender. Also im Sinne von anderes Land, man kann da seine Masterarbeit schreiben, Diplomarbeit schreiben in dem Fall.
Also ganz viel versucht, überall zu lernen über Energie- und Solartechnik. Und dann haben Sie ein Projekt der Grünhelme gesehen in Ruanda. Da ging es auch um Solartechnik und haben sich da beworben. Was aus Ruanda und der Bewerbung geworden ist, erzählen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Heute mit Max Wehrlein, der nicht umsonst ein quietschgrünes T-Shirt anhat. Darauf steht Grünhelme. Das ist eine Hilfsorganisation, gegründet von Rupert Neudeck. Max Wehrlein, Ihnen ist gegen Ende des Studiums 2008 sind Ihnen die Grünhelme aufgefallen, weil Sie wollten Solarenergie in die Welt und am liebsten nach Afrika bringen und haben ein Projekt in Ruanda entdeckt. Worum ging's?
Also ich bin natürlich auf die Grünhelme gekommen durch meine Eltern, die mir sagten, ich wusste natürlich, wer Rupert Neudeck ist. Und die Grünhelme haben zu der Zeit im Nelson Mandela Educational Center in Ruanda eine Berufsschule gebaut, weil in Ruanda zwar eine sehr gute Universität existiert, aber eben die Ausbildung, also das duale System mit Ausbildung und gleichzeitig Beruf erlernen, in Deutschland relativ einzigartig ist. Und Rupert mit dem Präsidenten, Paul Kagame, den er getroffen hatte in Mainz, abgemacht hat, okay, wir bauen eine Berufsschule und betreiben die auch am Anfang, um eben den Unterricht zu machen. Und da war einfach Solar. Und ich hatte mich bei den Grünhelmen ganz normal beworben.
Und das ist interessant, ganz normal beworben heißt, Sie haben nichts davon erzählt, dass Ihre Eltern ganz gut bekannt waren mit Robert Neubeck.
Genau, ich hatte reingeschrieben, dass ich über Bekannte von den Grünen erfahren hatte. Rupert hatte das gar nicht realisiert und schrieb zurück, ja, passt ja super, Nelson Mandela Educational Center, wollen Sie nicht da Solar unterrichten? Dann habe ich gesagt, kann ich gerne machen. Und einen Tag später, ich kannte Christel, weil Christel war auf dem 60. Geburtstag von meiner Mutter.
Also Christel Neudeck, die Ehefrau Christel von Neudeck. Robert Neudeck.
Und Christel hat natürlich sofort gesagt, aber Rupert, das ist doch der Sohn von meinen Eltern. Und,
das ist der in Uganda mit seinem blonden Schöpfchen immer im OP aufgetaucht ist.
Genau. Und dann schrieb er sofort zurück, naja, das ist ja ein Bekanntheitsgrad, da bleibt einem ja geradezu die Spucke weg. Und nein, aber dann sind wir halt übereingekommen, weil er sagte, sie bräuchten dringend jemand, der Französisch kann für das Kongo-Projekt. Und so ist es gekommen, dass ich eben nicht in das Netz in Ruanda stationiert war oder ins erste Projekt gekommen bin, sondern in den Kongo.
Weil in Ruanda wechselt die Landessprache gerade von Französisch nach Englisch, weil der Präsident eben Englisch spricht und deswegen das ganze Land auch Englisch lernen muss.
Ja, das hat auch damit zu tun, dass Frankreich eine extrem unrühmliche Rolle im Rahmen des Genozids hat.
Okay, und also sie sich einfach distanzieren wollen.
Und sie, also explizit gab es jahrelang keine französische Botschaft in Ruanda, weil zu Ende des Genozids eine Operation gestartet wurde vom französischen Militär, die Operation Turquoise, die eben dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele Genozidäre einen sicheren Passage nach Kongo bekommen haben und eigentlich ursprünglich
also ganz viele
eine Unterstützung für den damaligen Genozid-Block.
Völkermörder
war.
Ihnen gerettet
genau,
hat.
Okay. Genau. Und das ist Kagame sehr, sehr übel aufgestoßen oder allen sehr, sehr übel aufgestoßen. Und daraufhin hat man die offizielle Landessprache von Französisch schlicht auf Englisch geändert. Und alle sprechen heute, also viele sprechen Französisch natürlich noch, aber Englisch ist die Amtssprache.
Genau. Sie sind im Kongo gelandet. Sie haben eben schon erzählt, dass Sie über Kigali, über Ruanda eingereist sind in den Kongo. Was war Ihre Aufgabe?
Genau. Bei den Grünhelmen ist es häufig so, in einem Projekt befinden sich, also in dem Fall war es ein Schulbauprojekt, wo eine Schule in Kasika, das ist circa 100 Kilometer südlich von Bukavu, also im Südkivu, im Osten vom Kongo.
Das ist ein riesiges Land.
Ein riesengroß.
Ja.
Und es gibt, es gab zu der Zeit, war unser Projekt an der Nationalstraße Nummer 2, wo man denken würde, gut, die Nationalstraße sollte relativ gut ausgebaut sein. Allerdings brauchte man für die 100 Kilometer Distanz zu der Zeit Minimum 4,5 Stunden, weil die Straße einfach sehr schlecht war. Und sie war gerade neu gemacht worden.
Also Schulprojekt im Osten.
Genau. Und da war ich einer von zwei Grünhelmen, die dann dieses Projekt geleitet haben. Also Bauleitung, aber eben halt auch mit anfassen, einfach auf der Baustelle sein, mitbauen, zeigen, wie es funktioniert, ausbilden und natürlich alles, was drumherum ist, Materiallieferung organisieren, Kassenabrechnungen machen und in dem Projekt leben und arbeiten.
Was ist der Spirit der Grünhelme? Weil das ist ja, bauen tun ja viele, aber die Grünhelme arbeiten auf eine ganz spezielle Art. Was würden Sie sagen, ist wirklich das Spezifische oder der Spirit des Vereins?
Genau, also das, was für mich die Grünhelme ausmacht, ist, dass wir eben einerseits eine Organisation sind, die nur von Spenden lebt. Das heißt, wir entscheiden, wann wir wie ein Projekt machen und wann wir eben ein Projekt auch einfach beenden, wenn es nicht mehr benötigt wird. Die Philosophie ist, dass man eben vor Ort mit den Menschen, hauptsächlich mit Freiwilligen arbeitet, also mit Freiwilligen aus Deutschland, die Bauexperten sind, die man für 3 Monate an die Grünhelme bindet, die dann runtergehen und vor Ort mit den Menschen vor Ort eine Schule wieder aufbauen. Und uns kommt es eben darauf an, sowohl vor Ort zu arbeiten, aber auch in dem Projekt zu leben, also mit den Menschen zu sein, beispielsweise von ihnen untergebracht zu werden. Und
also nicht im klimatisierten Hotel zu sein.
Beispielsweise,
und
genau.
Und nicht nur die Bauleitung zu machen und zu sagen, da muss man sägen und da muss jetzt mal gegraben werden, sondern die Schaufel selber in die Hand zu nehmen.
Die Schaufel selber in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen halt eben auch da zu wohnen. Also sich in die gleiche Situation begeben, wie die Menschen vor Ort sind. Also im Rahmen aber. Das ist das Prinzip. Und ganz wichtig ist, wir kommen nicht hin und bauen irgendwann eine Schule, sondern wir fordern eben auch eine Eigenleistung von der Bevölkerung vor Ort ein. Beispielsweise eine Straße oder die Toiletten für ein Gebäude zu bauen oder eben teilweise freiwillig auf der Baustelle mitzuhelfen.
Wie reagieren die Menschen darauf?
Am Anfang immer mit großen Versprechen natürlich.
Wie reagieren Sie darauf, dass Sie sind ja Vielleicht nicht da am Ort, aber Entwicklungshilfe läuft in der Regel anders. Die Entwicklungshelfer sind ganz oft in einem speziellen Viertel untergebracht. Da wird eine Mauer drum gebaut, dann gibt es eine deutsche Schule oder eine britische Schule oder so. Also das, was sie da erleben, ist ungewöhnlich. Wie reagieren die Menschen auf diese ungewöhnliche Art, mit ihnen zusammen zu leben und zu bauen?
Also häufig überraschend normal. Also irgendwie, man ist total interessiert und es ist total spannend und auch für die Kinder natürlich total spannend, dass da plötzlich zwei Musungus, also Weiße, in so einem Dorf drin sind. Aber also man wird so ein bisschen ein Teil dieses Dorflebens. Ne? Also im Kongo beispielsweise war sonntags baufrei. Und dann habe ich sonntags ab und zu mal mit der Dorfbevölkerung Fußball gespielt. Und solche Sachen verbinden ungemein und nehmen auch so ein bisschen die Distanz weg, die normalerweise möglicherweise existiert.
Und ich vermute, es erhöht einfach die Glaubwürdigkeit.
Sicherlich. Also es erhöht die Glaubwürdigkeit, weil man als Ansprechpartner einfach permanent da ist, aber eben halt auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, die die Bevölkerung vor Ort erlebt.
Wir reden heute über die Grünhelme. Deswegen hat Max Wehrlein, unser Gast in der Sendung Menschen, heute auch ein Grünhelmets-T-Shirt an. Sie sind einer von den Vorständen oder Vorstandsmitgliedern. Wie nennen Sie sich denn selber?
Also offiziell bin ich der stellvertretende Vorsitzende. Okay. Wir haben zwei geschäftsführende Vorstände und einen Schatzmeister. Und mit Martin Mika zusammen, der unser Vorsitzender ist, bin ich im Vorstand.
Der Grünhelme, das ist eine Hilfsorganisation, die überall dorthin geht, wo Infrastruktur zerstört ist. Es ist eine Bauorganisation und sie haben einen bestimmten Spirit. Sie sagen, wir machen das mit den Menschen gemeinsam. Da haben wir eben drüber gesprochen und ich habe mich gefragt, auch als ich die Einsatzorte der Grünhelme gesehen habe, ganz am Anfang habe ich gesagt, wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man Irak, Nepal, Senegal und Syrien als Einsatzorte. Mein Eindruck ist, wer Nothilfe macht, egal in welcher Form, der kommt nicht um Politik herum. Selbst wenn er sich nur in Anführungsstrichen auf Naturkatastrophen spezialisiert, kommt er nicht um die Klimapolitik herum. Und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man Nothilfe macht, wie schaut man dann auf die aktuelle herrschende Politik? Max Wehrlein, wie schauen Sie da drauf?
Ui, unterschiedlich. Kommt natürlich auf die Politik an. Aber nehmen wir mal das Thema Flüchtlinge. Also Rupert hat vor 10 Jahren, glaube ich, oder vor 10 Jahren circa.
Rupert ist Rupert Neudeck, der die Grünhelme gegründet hat.
Der hat ein Buch geschrieben vor 10 Jahren, die Flüchtlinge werden kommen. Mhm. Und es kann kein politisches Geheimnis gewesen sein, dass wir mit der Art und Weise, wie ungerecht die Welt verteilt ist, eben auch irgendwann konfrontiert werden mit Flüchtlingen oder Flüchtlinge tatsächlich in großen Mengen zu uns kommen werden aufgrund von Konflikten, zunehmend wahrscheinlich auch irgendwann Klimawandel. Ich habe mich damals, als die große Flüchtlingskrise vor 2 Jahren ausgebrochen ist, sehr stark darüber geärgert, dass wir erst angefangen haben, uns mit dem Thema und mit Syrien richtig zu beschäftigen, als die Flüchtlinge vor der Tür standen. Und das ist ein Versäumnis, was ich nicht so richtig verstehen kann. Damals hat der Außenminister Steinmeier gesagt, wir müssen die Flüchtlingsursachen bekämpfen. Und das ist vom Satz her natürlich völlig richtig. Allerdings hat mich das maßlos geärgert, dass das eben erst thematisiert wird, wenn die Flüchtlinge tatsächlich da sind.
Also das, was Rupert Neudeck ja immer versucht hat, das ist ja das, was weit weg im südchinesischen Meer in den 70er Jahren passierte, in jedes Wohnzimmer zu holen. Das hat irgendwie nicht funktioniert, also es hat in diesem Fall funktioniert, aber es hat ansonsten nicht funktioniert, weil unser Leben hier einfach weitergeht, egal wie sehr die Menschen leiden. Und erst wenn das Leid bis zu uns kommt, dann werden wir ein bisschen geschüttelt und bekommen Angst, dass wir möglicherweise teilen müssten. Wenn man jetzt so sehr an der Seite der Leute ist, deswegen, das ist ja meine Frage. Also gut, Sie sagen, in dem Moment hat Sie das geärgert, aber an der Seite dieser Menschen zu sein, die all diesen Ursachen ausgesetzt sind, ja, wie erwächst daraus Ihre, oder wie, welche politische Haltung erwächst daraus bei Ihnen?
Ja, also das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ja zwei geteilte. Also einerseits die Erkenntnis, dass wir in Europa natürlich weit über dem Lebensstandard leben, der möglicherweise ressourcentechnisch haltbar ist. Mhm. Ne? Also die Erkenntnis, wir werden immer mehr Menschen. Wir können im gewissen Rahmen natürlich versuchen, eben Konflikte einzudämmen und Fluchtursachen zu verhindern. Aber wir brauchen uns nicht der Illusion hinzugeben, dass generell mehr Flüchtlinge oder mehr Menschen, aus welchem Grund auch immer, bei Europa anklopfen und sagen, Leute, ne, neben all dem wirtschaftlichen Kontext muss es eben auch für uns eine Möglichkeit geben, teilzuhaben. So. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die sehr viel komplexer und sehr viel auch dann irgendwie lokaler verwurzelt ist, ist die Frage, wenn man denn Flüchtlinge aufnimmt oder Menschen aufnimmt, wie funktioniert Integration? Mhm. Und das ist ein Thema, was ja auch Rupert sehr stark am Herzen lag, eben auch dafür zu sorgen, dass man Menschen, die hier sind, eben auch einerseits sofort in den Arbeitsmarkt bringt, aber gleichzeitig halt eben auch in die Pflicht nimmt, also Integration aktiv vorantreibt oder eine Verantwortung auch den Flüchtlingen auferlegt.
Ja, das fand ich total interessant, dass er das einfach ungestraft sagen durfte. Er hat 2015 gesagt, also jeder, der hier ankommt und einfach Unterkunft und Verpflegung bekommt, der soll vielleicht dafür arbeiten. Da habe ich gedacht, okay, das hätten wenig andere Menschen so sagen können, wie er es gesagt hat. Aber er sagt es ja genau auf dem Hintergrund, dass Dinge dann funktionieren, wenn man alle daran beteiligt, dass es funktioniert.
Und genau. Das ist auch das, was er meint, und das ist auch beispielsweise etwas, was wir in den Projekten ganz klar leben, hatte ich vorhin kurz erwähnt. Wir kommen nicht hin und bauen eine Schule und dann gehen wir wieder, sondern wir versuchen, die Menschen einzubinden, also sozusagen auch einzufordern, dass sie etwas tun. Das ist, sieht immer unterschiedlich aus in verschiedenen Projekten. Im Kongo war es, wir haben gefordert, dass eine Straße hin zu dem Grundstück gelegt wird, dass Steine gepresst werden, weil man vor Ort sehr guten Lehm hatte und man konnte Steine pressen. Das musste alles vor Ort passieren, bevor wir dann mit denen zusammen eine Schule gebaut haben und eben dann auch die restlichen finanziellen Mittel, aber eben auch die Arbeitskraft etc. pp. Mit eingebracht haben.
Und Sie tun hier auch was? Zum Beispiel, wenn man das aktuelle Projekt Senegal nimmt, sie gehen an Orte, die, wo wenig mediale Aufmerksamkeit für ist, wo aber große Armut ist und versuchen, den Menschen zu helfen, eine Umgebung zu bauen, dass sie da bleiben können, dass sie gar nicht erst weggehen müssen. Also dieses Senegal-Projekt, denken Sie, davon müsste es mal schlappe, handgestoppte 100.000 mehr geben in Afrika?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Ausbildung und gerade irgendwie auch wirklich kompetente Ausbildung ein absoluter Schritt dafür ist, weil das eben auch die Möglichkeit ist, dass man einen Teil der industriellen oder sagen wir mal Wertschöpfung auch tatsächlich dann vor Ort erledigen kann. Also das große ein großes Problem von Afrika ist ja, dass sehr viele Rohstoffe exportiert werden, aber eine Weiterverarbeitung und damit der Großteil der Wertschöpfung überhaupt gar nicht vor Ort stattfindet. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass es eben dann halt auch vorwärts geht. Und dafür sind Ausbildung, Beruf, Studium absolut notwendig und fundamental. Da gibt es viele, viele Probleme dabei. Ne? Selbstverständlich, wenn man gut ausgebildete Leute flüchten auch sehr schnell, aber prinzipiell ist das auf jeden Fall ein Schlüssel.
Domradio Menschen.
Die Sendung Menschen mit Max Werlein-Kitt zu Ende, leider zu Ende. Max Werlein, das ist eine biografische Sendung. Wenn man erst 35 Jahre alt ist, dann liegt ja sehr hoffentlich noch ganz viel Leben vor Ihnen. Ich habe jetzt gelesen, dass Neugeborene in Deutschland auf eine Lebenszeit, eine Durchschnittliche von über 90 Jahren warten. Also da liegt noch ganz viel vor Ihnen, auch wenn Sie kein Neugeborener mehr sind. Und deswegen muss ich das einfach fragen, was soll das Leben bringen? Also jetzt reden wir erst über Max Werlein, dann reden wir über die Grünhelme, dann stelle ich die gleiche Frage nochmal. Was soll die Zukunft, wann wird es eine gute Zukunft für Max Werlein, wenn sie was bringt?
Ui, also für mich persönlich hoffe ich, dass ich einfach weiterhin total viel Spaß bei dem habe, was ich mache und irgendwie einfach auch weiterhin so einen guten Draht zu den Menschen um mich rum habe und zu den Grünhelmen habe. Und da bin ich sehr optimistisch. Was soll das Leben bringen? Also auf einer größeren Ebene muss ich mich einfach dem Optimismus meiner Mutter anschließen. Den habe ich einfach nur mal bekommen. Und ich glaube, dass wir erkennen werden, dass wir eben die Situation oder dass wir irgendwann erkennen werden, dass wir, dass die Welt, also dass eine größere Teilhabe des globalen Südens notwendig ist und dass wir eben auch den Verzicht lernen werden und dass wir dann hoffentlich in weniger konfliktreiche Zeiten kommen. Da bin ich sehr optimistisch.
Okay, da gibt es wenig Anzeichen jetzt habe ich nach der Zukunft von Max Werlein gefragt und wir geraten in den Nord-Süd-Konflikt. Okay, also der ist aber vielleicht ist das, kann man das auch gar nicht trennen, weil wenn ich jetzt frage, wie soll die Zukunft der Grünhelme sein, frag es erstmal trotzdem noch und dann gucken wir mal, was passiert.
Die Zukunft der Grünhelme. Also ich hoffe, dass wir dass wir den Geist, und das empfinde ich absolut überhaupt gar nicht als Bürde, den Geist und die Idee von Rupert und Christel Neudeck weiterführen. Und da bin ich sehr optimistisch. Ich glaube und hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele sinnvolle Projekte machen können und hoffe, dass es dann irgendwann vielleicht einfach irgendwann nicht mehr nötig sein wird.
Und vielleicht kommt das eine mit dem anderen an der Stelle zusammen, dass Max Wehrlein sich wünscht, dass der Nord-Süd-Konflikt weniger stark ausgeprägt ist, weil die Grünhelme so stark und so mächtig werden und, das, und daran mitarbeiten, dass dieser Konflikt ganz klein wird?
Hoffen wir es.
Gut, Sie sagen, Sie sind optimistisch. Dann sage ich, ich wünsche Ihnen, dass die Grünhelme so stark und so mächtig sind, dass tatsächlich einfach viel mehr Leben im Norden und im Süden ein gutes Leben, viel mehr Menschen ein gutes Leben haben. Das wünsche ich Ihnen. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns erzählt haben von den Grünhelmen und von Ihrer Arbeit und von Ihnen selber mit der afrikanischen Kindheit. Danke, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass da etwas Inspirierendes dabei war und auch, dass dieser Optimismus, der da drin liegt, auch zu Ihnen weitergereicht wird, weil ganz oft verbinden ja Menschen, die nicht so aktiv oder nicht so viel Erfahrung mit Afrika und Geflüchteten und Nothilfe haben, eine große Angst und vielleicht einfach, dass diese Sendung ein bisschen Vertrauen sät. Das fände ich schön. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.